Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Wir haben uns heute ein ganz besonderes Thema ausgesucht und zwar wollen wir mal ein bisschen in die Welt von Social Media eintauchen und uns mal angucken, was es da vielleicht auch für Abgeordnete im Europaparlament gibt, die viel auf Social Media aktiv sind. Und da ist uns eine Person besonders ins Auge gestochen, mein lieber Kollege Finn, der hier neben mir sitzt, folgt dieser Person auch auf Instagram und dann haben wir mal ein bisschen drüber geredet und gemerkt, hey, der macht eigentlich ganz coole Sachen und klärt auch viel über die Abläufe im Europaparlament auf und deshalb dachten wir, ist das eine ganz coole Idee, daraus gleich mal eine Podcast-Folge zu machen. Ohne jetzt weiter um den heißen Brei drumherum zu reden, das handelt sich bei dieser Person um Fidias Panayotou. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Der liebe Herr kommt aus Zypern, ist 24 Jahre alt. Und vielleicht mal ein paar biografische Eckdaten zu ihm, bevor wir so ein bisschen reinsteigen in das Thema Social Media und was er da eigentlich macht und wie er überhaupt ins Europaparlament gekommen ist. Fidias wurde in Meniko geboren, im Bezirk Nikosia, das ist die Hauptstadt von Zypern. Und um das vielleicht mal so ein bisschen geopolitisch einzuordnen, das liegt sehr nah an dieser Pufferzone zu dem türkischen Teil Zyperns im Norden. Also das ist ja immer noch ein bestehender Grenzkonflikt innerhalb Europas, für die Leute, die das vielleicht nicht wissen. Und deshalb ist das natürlich, wenn man in so einer Region aufwächst, auch ja essentiell für die biografische Prägung, die so ein Mensch dann natürlich mitnimmt. Dazu, er hat im März 2019 einen YouTube-Kanal gestartet und das war sozusagen der Anfang von seiner Social-Media-Karriere oder Karriere im Internet, wie auch immer man das nennen möchte. Was man sonst noch so im Internet über ihn findet, ist, dass er tatsächlich keine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen hat und vor allem jetzt auch nichts, was irgendwie mit Politik oder, keine Ahnung, Gesellschaftstheorien oder irgendwas zu tun hat, sondern er hat ganz normal seinen 14-monatigen Wehrdienst in Zypern abgeleistet. Also aufgrund dieses bestehenden Grenzkonfliktes in Zypern ist das verpflichtend. Von daher hat er ja diesen Wehrdienst abgelegt und war da tatsächlich bei den maritimen Spezialkräften im Einsatz in der zyprischen Nationalgarde. Also auch schon, ich würde mal sagen, relativ harter Tobak. Vor allem 14 Monate ist ja auch recht lang, eine lange Zeit, die er da beim Militär verbracht hat und wird ihn bestimmt in seinem Leben und Werdegang auch doll mitgeprägt haben.
Ja, wenn man so diese Dokus von Navy SEALs in den USA sich anschaut, ich stelle mir das so ein bisschen ähnlich vor, ja. Da wird er wahrscheinlich einiges mitgemacht haben, ne? Ich kann da noch eine Folge zu ankündigen. Wir werden um den 9. November herum, ist ja Tag des Mauerfalls, werden wir einmal ein bisschen schauen, welche Konflikte haben wir denn in Europa beziehungsweise sogar in der EU noch, also gespaltene Länder. Und da werden wir dann den Zypern-Konflikt auch nochmal ein bisschen genauer erklären. Also jeder, der sich dafür interessiert und was genau wir da mit dieser Pufferzone meinten oder wer sich da noch nicht so genau auskennt, einfach bei uns am Ball bleiben und dann könnt ihr dazu auch nochmal was erfahren. Und dann gehen wir da mal ein bisschen genauer drauf ein. Also, wie ist Fidias denn überhaupt so, ja, populär geworden? Also, wie hat er seine Social-Media-Karriere sozusagen begonnen? Oder wie ist er sehr, sehr bekannt geworden? Und da ist tatsächlich, würde ich mal so sagen, ein Punkt, an dem er wirklich nochmal deutlich bekannter geworden ist, der, dass er eine, ja, Challenge, also so eine Aufgabe sich gestellt hat. Und er wollte einige Prominente umarmen und hat sich dann da einige Prominente rausgesucht, die er, ja, wie gesagt, einfach umarmen wollte. Da gibt's auch ein YouTube-Video zu auf seinem Kanal, also jeden oder jede, die das interessiert, kann da einmal nachschauen. Und das Highlight von diesem Video oder von dieser Challenge war letzten Endes, dass er 93 Tage vor dem Twitter-Hauptquartier oder heute X-Hauptquartier kampiert hat und ich habe mir das Video mal ein bisschen angeschaut, also er hat da wirklich in so einem Schlafsack teilweise unter einem Baum gelegen und da geschlafen und gewartet und er wollte Elon Musk umarmen. 93 Tage hat das Ganze gedauert. Parallel dazu haben dann seine Fans auch der Mutter von Elon Musk auf Social Media geschrieben und ihn oder sie darauf aufmerksam gemacht, dass das ganz wichtig ist und dass Elon Musk unbedingt Fidias umarmen soll. Und letzten Endes hat das dann auch geklappt. Das war letztes Jahr im Januar und 93 Tage, ja, bisschen länger als 3 Monate. Natürlich eine lange Zeit, um da irgendwie vor so einem Hauptquartier rumzuliegen. Es hat auf jeden Fall geklappt und dieses Video hat natürlich auch massiv dazu beigetragen, seine eigene Reichweite zu steigern, ne? Also wer kennt heutzutage nicht Elon Musk? Ist natürlich ein mehr oder weniger bedeutender Mann. Kann man wahrscheinlich sagen, positiv oder auch negativ, je nachdem, wie man das sieht. Aber das hat natürlich seine Reichweite gesteigert und dementsprechend ist er dann auch populärer geworden.
Das lässt sich vielleicht auch ganz gut mit Zahlen beweisen, weil aktuell hat sein YouTube-Kanal 2,68 Millionen Abonnenten und auch auf Instagram hat er, glaube ich, über 300.000 Abonnenten. Also er hat sowohl einen Kanal, auf dem er Griechisch spricht, also für seine Landsleute in Zypern, aber gleichzeitig auch einen englischsprachigen Kanal, wo wir jetzt uns auch mehr drauf bezogen haben, da wir beide kein Griechisch sprechen. Aber genau, dadurch
auf TikTok ist er auch und da hat er auch da habe ich jetzt nicht nachgeschaut, weil ich selber keinen TikTok benutze, aber da hat er auch sehr viele Abonnenten, ja.
Genau, also das zeigt vielleicht ganz gut, dass diese Challenge mit Elon Musk und dieser Umarmung doch sehr viral gegangen ist und ihm dann, denke ich mal, auch einen guten Putsch gegeben hat, so für seine Social-Media-Karriere und generelle Reichweite. Und was dann sozusagen noch on top dazu kam, war, dass er im April diesen Jahres, also noch vor den Europawahlen, sich dann dem Versuch gestellt hat, ins Europäische Parlament zu kommen. Beziehungsweise hat er am Anfang erstmal die Idee gehabt, hey, es ist doch voll wichtig, dass vor allem junge Leute und mehr Leute zur Wahl gehen, und hat eben vor allem betont, dass sein Ziel sei, junge Menschen eben zum Wählen zu motivieren, was ja auch erstmal...
Klar, ne? Also ich glaube, ist natürlich auch ein hoher Anspruch, weil er auch natürlich keine Partei hinter sich hatte, genau. Ein hoher Anspruch dann zu sagen, ich will da rein. Und deshalb hat er sich eigentlich eher so nach dem Motto, viel Leute, ihr müsst wählen gehen. Können wir als politische Bildungseinrichtung natürlich nur unterstützen.
Nur unterstützen, genau. Und aus diesem Vorhaben ist dann so ein bisschen erwachsen, dass es auf einmal sich ergeben hat, hey Mensch, eigentlich könnte ich doch selber auch ins Europaparlament gehen. Vielleicht funktioniert das ja. Und was vielleicht an dieser Idee oder an ihm in dem Punkt auch ganz interessant ist, er hat mehrfach in Interviews und auch in seinen Instagram-Reels zum Beispiel betont, dass er, oder halt auch zugegeben, dass er einfach auch wirklich keine Ahnung großartig von Politik hat. Also wie gesagt, er hat jetzt weder ein Studium oder eine Ausbildung in die Richtung gemacht, sondern das ist halt alles aus dieser Idee, Menschen, junge Menschen zum Wählen zu motivieren, erwachsen, und hat sich da auch völlig offen hingestellt und gesagt, hey Leute, ich bin einer von euch, ich habe nicht wirklich Plan davon, was hier großpolitisch abgeht, und hat da, denke ich mal, auch viele Sympathiepunkte gesammelt, kann ich mir vorstellen. Also vor allem eben junge Menschen, die vielleicht mit diesem hohen Politikersprech doch manchmal überfordert sein können, geht mir auch oft ähnlich, ist sowas natürlich irgendwie eine coole Alternative, da so einen jungen Menschen zu haben mit 24, der dann sagt, hey, ich will da einfach rein und rede wie ihr.
Wenn man jetzt an Olaf Scholz oder Christian Lindner oder vielleicht Robert Habeck, ist da vielleicht noch ein bisschen besser in seiner Kommunikation. Ich glaube, das kann man so festhalten. Aber manchmal hört man den Politikern zu und weiß am Ende überhaupt nicht, was haben die mir jetzt eigentlich gesagt. Und da hat er sich natürlich einfach gegenpositioniert und hat dann auch diesen Politikersprech, würde ich es jetzt mal nennen, einfach nicht benutzt. Und so wie ich das verstanden habe, das ist natürlich etwas, da wir beide kein Griechisch können, aber er hat auch, es gibt ja so einen Dialekt auf Zypern, den aber die Politiker gar nicht sprechen, weil sie sozusagen so als gehobenere Sprache das Dialekt freisprechen. Und er war dann auch in diesen politischen Talkshows und hat dann aber diesen Dialekt einfach gesprochen, wo die Leute dann natürlich auch sagen, hey, mit dem kann ich mich viel mehr identifizieren. Also natürlich ein sehr unkonventioneller Ansatz. Und er hat sich dann halt im Wahlkampf auch so ein bisschen Anti-Establishment positioniert, könnte man sagen. Ein Problem dabei ist natürlich auf der anderen Seite, dass es dadurch, Parteien sind ja auch immer dazu da, dass man Menschen politisch ungefähr einordnen kann, ne? SPD, da weiß jeder soziale Themen, das ist da wichtig, Grüne, Umwelt, ne? Also FDP, Wirtschaft, ich weiß nicht, CDU, christliche Werte, was auch immer, ne? Jeder hat da irgendwie, und dafür sind die Parteien ja auch gut. Und das fehlt für Diaz oder hat ihm dann natürlich gefehlt, weil er ja bei keiner Partei ist. Und dann kann man natürlich auch schwer einschätzen, hey, wofür steht er überhaupt, ne? Weil er ja auch selber sagt, dass er von Politik nicht so viel Ahnung hat. Und da haben wir jetzt, ja, ist ein bisschen spekulativ, aber er ist ein sehr großer Fan von Elon Musk. Und da könnte man ihm jetzt unterstellen, dass er dann auch in einigen Aspekten vielleicht ähnliche politische Ansichten hat wie Elon Musk. Und Elon Musk ist ja jetzt auch zuletzt zusammen mit Donald Trump auf einer Wahlveranstaltung aufgetreten.
Also er steht da ja auch immer wieder häufig in internationalen Diskussionen viel in Kritik, so auch mit der Übernahme von Twitter damals und so. Also ich meine, Musk ist ja einfach ein viel diskutierter Charakter so in der Gesellschaft. Und also für Diaz äußert sich schon sehr positiv immer zu Musk, was man natürlich dann, je nachdem wie man selber ja zu Elon Musk steht, auch irgendwie kritisch einordnen kann, darf und soll. Aber ja, das rahmt das so ein bisschen ein, dass man ihn schwerpolitisch einordnen kann und da dann eben sich solche Anhaltspunkte irgendwo ein bisschen rausfinden. Muss.
Also man könnte sagen, Elon Musk so sehr liberal im amerikanischen Sinne, vielleicht nicht im deutschen Sinne, da ist liberal ja nochmal ein bisschen was anderes bei unserer liberalen Partei, bei der FDP. Ja, und dass er halt so libertäre Ansichten vielleicht teilt, ne, ist jetzt so ein bisschen unterstellt, aber Elon Musk ist ja auch kein großer Fan von Gewerkschaften und so weiter. Können wir jetzt natürlich nicht eins zu eins davon ableiten, aber das ist so die Richtung, die Elon Musk da an Meinungen vertritt. Und ja, dann andere Positionen, die Fidias vertritt, die dann vielleicht eher links wären, würde ich sagen. Also er hat in Zypern die Korruption sehr stark kritisiert, die Korruption auch als großes Problem benannt und auch das Bildungssystem. Weiß ich gar nicht, Bildungssystem kritisieren, ob das jetzt links oder rechts ist.
Sei erstmal dahingestellt, geht wahrscheinlich auch aus verschiedenen Richtungen.
Ja. Und er hat sich auch so ein bisschen dafür eingesetzt, dass man in Zypern das Wahlsystem ändert. Und da ist die Geschichte oder der Hintergrund, dass man sich in Zypern erst anmelden muss, um an einer Wahl teilnehmen zu dürfen. Und da ging es dann in dem Fall um die Europawahl, die wir hatten. Da ist das natürlich eine zusätzliche Hürde. Und neben Zypern ist tatsächlich Irland das einzige Land gewesen, bei der das jetzt bei der letzten Europawahl so war, dass man sich da anmelden musste. Und warum ist das so ein großes Problem? Also man muss anscheinend in Zypern oder musste zu zwei verschiedenen Behörden gehen und da Dokumente und so weiter und dann bei der dritten Behörde dann letzten Endes den Antrag einreichen. Und das ist natürlich recht kompliziert, ne?
Ja, ist einfach ein großer bürokratischer Aufwand, denn natürlich eben dieses Hindernis, sich überhaupt da erstmal zu registrieren, dann zur Wahl zu gehen. Also wir haben ja in Deutschland immer schon viel Bürokratie, vor allem wenn es um Wahlen geht und wenn man dann die Wahlzettel sieht und alles. Aber wenn man dann vorher nochmal diesen Schritt machen muss, kann ich mir vorstellen, dass das einfach viele, vielleicht auch eben junge Leute davon abhält, das überhaupt zu machen. Was vielleicht noch da wichtig wäre zu erwähnen, man muss das nur einmal im Leben machen. Also man registriert sich einmal im Leben, wenn man volljährig wird, hat man da das erste Mal die Chance dazu bei diesen Behörden. Und dann kann man zu allen künftigen Wahlen ja einfach gehen und dann in Zypern teilnehmen. Also sei das jetzt eine Parlamentswahl auf nationaler Ebene oder eben die Europawahl wie dieses Jahr. Das Ding an der Sache ist aber, dass das Minimum 60 Tage vor der Wahl abgeschlossen sein muss, dieser komplette bürokratische Prozess. Ansonsten darf man an dieser Wahl, die dann eben ansteht, nicht teilnehmen, sondern erst beim nächsten Mal ist dann sozusagen diese Registrierung abgeschlossen. Was natürlich eben nochmal eine andere Hürde darstellt, dass man sich doch 2 Monate im Voraus da Minimum drum kümmern muss, ist natürlich, wie du gerade schon meintest, einfach eine große Hürde, da vielleicht überhaupt hinzugehen.
Muss man sich einfach in Deutschland vorstellen, wenn irgendjemand sagt, 2 Monate vor der Wahl, na, hast du schon alle Wahlprogramme quer gelesen?
Genau.
Also so, um da so einen Eindruck vom Aufwand zu bekommen. Und wenn man das nur einmal im Leben machen muss, heißt das natürlich, und das war auch für Diaz seine Annahme, dass das dann besonders die jungen Wähler betrifft, die sich dann nicht rechtzeitig registrieren lassen oder die keine Lust haben, diesen Aufwand auf sich zu nehmen. Und er dachte aber natürlich, dass besonders diese jungen Menschen, die da von dieser Regelung am meisten dann betroffen wären, dass das vor allem seine potenziellen Wähler sind, ne? Kann man sich auch vorstellen, ne? Junge Menschen sind natürlich auch wahrscheinlich mehr auf Social Media aktiv und so weiter. Und
vielleicht auch eher geneigt, auch einen jungen Kandidaten zu wählen.
Einfach. Genau, und jemanden so unpolitisch, der sich da zur Wahl stellt. Deshalb hat er dann halt eine Kampagne gestartet in Zypern, um auch junge Menschen dazu zu bringen, dass sie sich für diese Wahl registrieren. Ich habe da mal weil er zu vielen von diesen Aktionen natürlich immer seine YouTube-Videos macht, habe ich da mal reingeschaut und da war er tatsächlich auch viel in Universitäten, bei Sportvereinen, in Shoppingcentern und hat da diese Formulare verteilt und so weiter. Sich da auf jeden Fall sehr eingesetzt, dass die jungen Menschen die Chance haben, ihre Stimme abzugeben, ne?
Also ist natürlich auch erstmal ein cooler Ansatz zu sagen, hey, ich mache so eine, ich nenne es jetzt einfach mal direkte Bürgerarbeit und die Leute halt auch irgendwie da abzuholen, wo ihr Leben auch stattfindet, vor allem eben bei jungen Menschen. Und wie gesagt, der sitzt ja auch im Europaparlament, also diese Taktik in seinem Wahlkampf, nenne ich es jetzt mal, hat anscheinend funktioniert. Ein anderer Teil der Kampagne war, dass Fidias einen Marathon gelaufen ist, beziehungsweise sogar mehr als einen Marathon. Und zwar vom türkischen Nordteil der Insel bis zum Südteil der Insel. Also sozusagen, ja, auch diesen Grenzkonflikt, den es da einfach gibt, der auch sehr präsent ist in Zypern, im Leben dort, hat er da natürlich auch ein Stück weit mit aufgegriffen durch diesen Lauf. Das waren insgesamt 80 Kilometer, die er von Küste zu Küste gelaufen ist, ununterbrochen. Und während dieses Laufes trug er eben ein T-Shirt mit der Aufschrift, registriert euch zum Wählen. Also das war einfach wie so ein, ja, nochmal eine ganz, ganz große Kampagne, wo er nochmal, ja, einfach auch sehr viele Leute mit ihrer Aufmerksamkeit darauf hingezogen hat, zu sagen, hey, registriert euch. Das Ganze, also dieser komplette Lauf, diese 80 Kilometer wurden auch als Livestream ja mitgefilmt und dann eben veröffentlicht. Das heißt, die Menschen, die auch jetzt nicht vor Ort waren und auch von aller Welt, konnten sich das eben angucken. Und das hatte dann so ein bisschen, also mich hat sehr an diese Szene von Forrest Gump erinnert, wo Forrest Gump ja auch anfängt einfach zu laufen und irgendwann so eine Horde von Menschen mit ihm zusammenläuft und das ist ja, da auch Vergleich. Passiert. Also da sind halt auch Leute, die sich dann solidarisiert haben oder eben ja das einfach cool fanden, was auch immer, haben sich dann mit ihm da auf diesen Lauf begeben und das hat natürlich auch einfach eine große symbolische Tragkraft, also wenn man da mal versucht, ein bisschen interpretativ reinzugehen, also auf der einen Seite, wie ich erwähnt habe, gegen diese Spaltung im Land, aber natürlich auch einfach dieses Aufmerksammachen auf dieses Problem mit diesem Registrieren zur Wahl und dadurch, dass eben so viele Leute mitgelaufen sind, ist es natürlich ein Riesenzeichen, das er da auch gesetzt hat, indem er natürlich auch irgendwo symbolisiert hat, hey, mir ist das auch gerade wichtig, das ist ja auch einfach eine körperliche Anstrengung, 80 Kilometer am Stück zu laufen über diese komplette Insel und diese körperliche Anstrengung dafür eben auch hinzunehmen und nur nur um auf dieses Thema aufmerksam zu machen und natürlich auch für seinen Wahlkampf, ist er jetzt mal dahingestellt, aber es ist natürlich einfach eine riesen PR-Aktion auch ein Stück weit und ich muss sagen, ich finde die Idee ziemlich witzig. So.
Ja. Muss ich auch sagen, ich hätte es ganz sicher nicht geschafft, 80 Kilometer durchzulaufen, also da ja, bin ich weit entfernt von. Ich hatte auch in dem Video, das er dazu gemacht hat, hatte ich auch gesehen, dass, oder hatten die auch erzählt, dass dann halt auch viele Leute, die dann da in der bestimmten Gegend, wo er dann gerade gelaufen ist, die sind dann dazugekommen und haben dann auch gesagt, hey, lass mal die Straße nehmen, das ist ein besserer Weg als die andere und so. Also ist dann schon echt eine coole Aktion eigentlich geworden. Das ist auch in, Fidias hat da so ein Video zu gemacht, wie bin ich ins Europaparlament gekommen. Wer sich dafür interessiert, kann sich das natürlich gerne nochmal anschauen. Ist aber auf Englisch, muss man dann mit klarkommen, aber... Ja, ist auf jeden Fall eigentlich eine spannende Sache. Und er hat dann auch letzten Endes, ihm ging es ja um diese Registrierung für die Wahl und da hat er auch sein Ziel erreichen können. Und zwar gab es dann einen Rekord an sozusagen Neuregistrierungen vor einer Wahl und das waren ungefähr 26.000 Menschen, die sich da neu registriert haben. Und der vorherige Rekord für eine Wahl in Zypern waren 15.000, also ja, um 11.000 gesteigert. Er hat dann damit auch so ein bisschen eine Debatte über diese Registrierung entfacht und die Regierung in Zypern, zumindest hat Fidias das so in seinem Video gesagt, hat sich danach auch damit beschäftigt, wie könnte man denn diese Registrierung vereinfachen. Also er hatte auch mit seinem Lauf und seinem Engagement, hat er einfach auch dieses Problem, dass es umständlich ist, aufmerksam gemacht, ne? Ich habe dann auch noch ein bisschen versucht zu recherchieren, ob da dann letzten Endes wirklich schon eine Änderung bei rumgekommen ist. Da konnte ich aber leider jetzt nichts zu finden. Ich habe auf Englisch und auf Deutsch gesucht, ich habe nichts gefunden. Griechisch bin ich leider raus, aber ich würde mal auf Fidias vertrauen, dass das stimmt, dass die sich da danach in der Regierung damit beschäftigt haben. Ja, und er hat es tatsächlich dann als unabhängiger Kandidat ohne Partei in das Europäische Parlament geschafft, als Abgeordneter für Zypern.
Und wir haben ja gerade schon gehört, dass es jetzt ungefähr 26.000 neue Anmeldungen gab. Insgesamt gibt es ca. 700.000 Wahlberechtigte in Zypern. Dazu gehören auch die Menschen, die in diesem türkischen Teil Zyperns leben. Also die sind
damit genau, die sind auch wahlberechtigt. Genau. Ja.
Ja, vielleicht nochmal hier ganz kurzer Exkurs zur Europawahl. Das Wahlergebnis, ich glaube, das hatten wir nämlich damals in unserer Folge, hatten wir Zypern auf jeden Fall nicht erwähnt. Deshalb haben wir gedacht, wir packen das jetzt hier nochmal ganz kurz rein, um das vielleicht auch nochmal ein bisschen zahlenmäßig einzuordnen, wie viele Leute er da auch tatsächlich abgeholt hat. Also an erster Stelle die stärkste Kraft war da die christlich-konservative Partei mit ungefähr 25%, also ja ein Viertel der Bevölkerung oder der Wahlberechtigten. Danach folgte mit 21% eine linke Partei, die nach unseren Recherchen ehemals kommunistisch angehaucht war und jetzt so ein bisschen mehr in die sozialdemokratische Richtung schwappt. Die sitzen auch bei der Fraktion der Linken im EU-Parlament. Dann kommt an dritter Stelle mit knapp 20%, also mit 19,63, um ganz genau zu sein, tatsächlich auch schon Fidias. Und das ist natürlich, also ich finde 20% für einen komplett unabhängigen Kandidaten ohne Rückhalt von der Partei. Du musst es ja auch erstmal finanzieren, das ist halt auch doll teuer. Du musst erstmal diese ganze Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Also da 20% zu holen, ist schon wirklich beachtlich. Und das vielleicht nochmal, um das so ein bisschen einzuloten, dass er wirklich nur knapp 5 Prozentpunkte von der christlich-konservativen Partei entfernt war, die meisten.
Das ist schon also, stark, ne?
Das ist schon wirklich doll, so muss man einfach mal so sagen. Und danach kommen jetzt noch so ein paar kleinere Parteien, ja, die dann so um die 10-5% irgendwie rumdümpeln. Und da müssen wir jetzt vielleicht nicht nochmal im Detail drauf eingehen. Aber ja, er ist auf jeden Fall da an dritter Stelle.
Ja, ich habe es nochmal kurz ausgerechnet, also von 700.000 Wahlberechtigten circa, wenn man da jetzt 20% von ausrechnet, dann heißt das, dass um und bei 140.000 Menschen Fidias gewählt haben. Das ist natürlich eine beachtliche Zahl. Ja. Da hat die Social-Media-Kampagne auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Und vielleicht noch eine kleine interessante Sache nebenbei. Das hatte Fidias auch in seinem Video erzählt, also die etablierten Politiker, die haben ihn dafür auch teilweise kritisiert, dass er halt wenig zur Politik weiß und ihn dann da angegriffen in diesen Talkshows und so weiter. Und eine Strategie von denen war dann, diese Szenen, wo er kritisiert wird, halt einfach als Reel auf Social Media hochzuladen und damit sozusagen den Finger auf diese Parteien zu zeigen. Und wenn man sich das dann natürlich anschaut, dann nimmt man natürlich automatisch so sozusagen diese Rolle von Fidias ein, ne? Weil man sich dann mit ihm mehr identifiziert und das war auch so Teil von deren Kampagne, fand ich eigentlich ganz interessant. Nach der Wahl hat Fidias dann auch, also er ist ja dann ins EU-Parlament eingezogen und er hat sich dann auch zum EU-Parlament oder damit mehr beschäftigt und dazu dann halt auf seinen sozialen Medien mehr Informationen gebracht und so weiter. Da hat er zum Beispiel darüber gesprochen, wie viel er als Abgeordneter verdient, oder er hat seine Mitarbeiter, die er eingestellt hat in seinem Büro in Brüssel, die hat er vorgestellt. Und was ich persönlich eher kritisch auch sehen würde, ist, aber da können wir ja gleich nochmal ein bisschen drüber diskutieren, er hat auch auf seinen sozialen Medien halt Abstimmungen gemacht über sozusagen die Sachen, die er machen möchte als Abgeordneter und ob er das machen soll oder nicht. Also die Fraktionen im Europäischen Parlament, die haben wir auch hier bei uns im Podcast schon mal behandelt. Da kann ja jeder auch nochmal gerne sich die Folge zu anhören. Und Fidias hat dann mit mehreren Fraktionen verhandelt, welcher Fraktion er da beitreten soll. Und letzten Endes war er, so habe ich es verstanden, mit dem Angebot der Grünen und mit deren politischen Ideen am zufriedensten und hat dann auf Social Media eine Abstimmung gestartet, ob er fraktionslos bleiben soll oder der grünen Fraktion beitreten soll. Und das Ergebnis war am Ende, dass die meisten Menschen dagegen abgestimmt haben. Und er ist dann tatsächlich auch, hat sich dann daran gehalten und ist dann den Grünen nicht beigetreten und fraktionslos geblieben.
Das ist natürlich, also ja, wir werden gleich nochmal ein bisschen da auch drüber diskutieren, was da vielleicht auch Vor- und Nachteile von sind. Was natürlich jetzt bei dieser Fraktionsfrage erstmal noch doll mit reinspielt, ist, dass man als Mitglied einer Fraktion einfach viele Vorteile gegenüber der Fraktionslosigkeit besitzt. Also das haben wir, glaube ich, in einer anderen Podcast-Folge auch schon mal aufgegriffen. Zum Beispiel hat man eben, wenn man sich im Teil einer Fraktion sieht, wesentlich mehr Mitspracherecht. Man hat mehr Zugang zu Ressourcen, also einfach man hat wesentlich mehr Gelder im Hintergrund. Man kann sich viel aktiver bei Entscheidungen beteiligen und das, ja, man hat zum Beispiel auch mehr Redezeit im Parlament. Das sind einfach viele kleine Bausteine, dieses Leben als Abgeordneter und diesen Wunsch auch etwas zu verändern mit der Politik und mit den Abstimmungen, die man da macht. Ja, das fällt einfach viel einfacher, wenn er da zum Beispiel eben in der Fraktion wäre. So, dadurch, dass er aber halt grundsätzlich wesentlich weniger, ich sag mal, politische Inhalte einfach diskutiert, weil er ja auch von sich aus sagt, ich bin gar nicht so politisch bewandert, fällt das natürlich auch hinten runter. Also einfach diese Informationsquelle von, hey, ich beschreibe euch erstmal, was das eigentlich bedeutet, sondern er hat dann halt nur diese Abstimmung gemacht. Und ich finde, das lässt sich halt an vielen Punkten vielleicht auch kritisieren, aber im Endeffekt ist das jetzt auch ein Punkt, das ist halt seine Entscheidung. So, von daher, ob er das jetzt gemacht hat oder nicht, obliegt jetzt nicht unserer Meinung, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Aber die Art und Weise, wie das halt über Social Media kommuniziert wird, könnte man dann eben an der Stelle vielleicht auch kritisieren.
Ein anderes Beispiel wäre auch, dass man natürlich im EU-Parlament wahnsinnig viele Abstimmungen hat. Und wenn man keine Fraktion hat, die jetzt grundlegend zu den Abstimmungen die Positionen der Fraktion rausarbeitet, dann muss man sich für jede einzelne Abstimmung selber erstmal einlesen und ausarbeiten, will ich dafür stimmen oder dagegen. Und das ist natürlich schon, das an sich ist schon so wahnsinnig viel Arbeit. Jeder weiß, man kann nicht immer in allen Themen perfekt drinne sein und sich da perfekt auskennen, um die beste Entscheidung zu treffen. Das ist auch eine Funktion von den Fraktionen, ne? Und dann, wenn man sich jetzt auch noch die Frage stellt, wie viel wissen die Leute, die dort abstimmen überhaupt? Wissen die das, welche Vorteile das bietet? Das hast du ja auch kurz schon angesprochen. Und auch die Frage, wer stimmt denn da auf Social Media ab? Also, ich weiß nicht, vielleicht könnten da auch Bots abstimmen irgendwie, ne? Also, oder das hatte ich auch in den Kommentaren darunter gelesen, da gab es Kommentare, ja, ich bin Amerikaner, ich habe trotzdem abgestimmt, ich hoffe, das ist in Ordnung. Dann kommt man auch ganz schnell an so grundlegende Prinzipien von der Demokratie mit der Repräsentation. Fidias soll seine Wähler in Zypern repräsentieren. Wie kontrolliert er, dass die da abstimmen? Und eigentlich ist ja auch so ein Prinzip von der repräsentativen Demokratie, ich wähle jemanden und dem vertraue ich an, dass er die besten Entscheidungen in meinem Sinne trifft.
Ja, also dieses Prinzip der Repräsentation, also dieses Vertreterin-Prinzip, was ja einfach Teil der demokratischen Grundordnung in Europa einfach ist, dreht er natürlich komplett um. Also er hat das ja jetzt nicht nur gemacht mit dieser Frage, gehe ich in die Fraktion oder nicht, sondern halt auch zum Beispiel bei der Abstimmung über die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Also da stimmen ja auch alle Abgeordneten einmal ab, ja oder nein oder halt Enthaltung. Und da hat er auch seine Community gefragt, sowohl einmal die in Zypern auf diesen Social-Media-Kanälen als auch die internationale, hat die Ergebnisse auch geteilt und dementsprechend sich nach diesen Ergebnissen gerichtet und dabei abgestimmt. Und da stellt sich jetzt halt dahingehend natürlich die Frage, ja, also ich bin da auch sehr zwiegespalten, bin ich ehrlich, weil auf der einen Seite finde ich das halt cool, dass er dieses Prinzip auch einfach mal ein bisschen umdreht und twistet, weil in der EU, denke mal, auch viele Prozesse auch so ein bisschen natürlich mühselig sind, und aber gleichzeitig sind diese Regeln ja auch nicht ohne Grund da. Also es ist auf der einen Seite cool, das mal aufzubrechen, aber gleichzeitig stellt sich die Frage, naja, also wenn er sich jetzt nur nach diesen Leuten richtet, wie die auf Social Media abstimmen, das ist ja keine repräsentative Gruppe. Also klar, wenn er das auf seinen griechischen oder halt ja auf den Kanälen für die zyprische Bevölkerung anspricht oder da diese Abstimmung macht, also befragt er natürlich dann die Leute da oder zumindest die dieser Sprache mächtig sind. Aber wissen wir denn, ob das überhaupt repräsentativ ist für das Volk in Zypern? Ich glaube eher nicht. Und wenn dann halt auch noch das Ergebnis aus internationalen Befragungen dazu kommt, ja, weiß ich nicht. Also irgendwie, ja, sagt mein Bauchgefühl da auch so, so richtig funktioniert das halt.
Ja, auch so auf Social Media ist ja auch so schnelllebig, ne? Also ja. Ich gucke mir eine Story an und dann steht da ja oder nein. Und dann, ich weiß nicht, ich würde mal schätzen, ich weiß es natürlich nicht, dass die meisten Menschen dann innerhalb von 2-3 Sekunden ja oder nein klicken.
Ja, also vielleicht auch mal verklicken, also ne,
kann ja auch das
mal
kann auch sein. So. Und das ist natürlich nicht die Bedenkzeit, die man bräuchte, um so eine Entscheidung zu treffen.
Genau, und da fehlen ja auch einfach so ein bisschen Background-Informationen. Ja, also ne? Ich meine, gut, wir beide sind jetzt nur sehr politisch informiert, vor allem was Europa-Themen angeht, aber ich glaube, wenn man jetzt Leute hier auf der Straße fragt, die könnten dir jetzt nicht gleich die Vor- oder Nachteile davon sagen, ob Ursula von der Leyen jetzt ja Präsidentin der Kommission bleibt oder nicht. Also das sind einfach sehr große Themen, die ja auch einfach für eine Wirkmacht haben. So. Und er ist ja nicht ohne Grund Abgeordneter in diesem Parlament und da trägt man auch einfach eine Verantwortung und ich finde es an dem Punkt schwierig, wenn man das dann einfach nur auf diese Social-Media-Welt, egal wie witzig das erstmal erscheint oder vielleicht auch seine Vorteile mit sich bringt, aber ja, es hat halt einfach so einen sehr faden Beigeschmack in meiner Wahrnehmung.
Also ich persönlich sehe es auch eher kritisch. Auf der anderen Seite als Argument könnte man noch sagen, vielleicht ist das auch ein Mittel gegen Politikverdrossenheit, dass man sozusagen ein neues Konzept ausprobiert und Social Media ein bisschen mit einbezieht, Leute versucht für Politik zu begeistern. Das ist natürlich auch etwas, wo wir sagen, hey, das ist voll cool, wenn er so Sachen auf Social Media macht, wo er über die EU informiert, wie funktioniert das hier alles.
Ja, das ist ja eigentlich voll in unserem Interesse, also das ist total super.
Ja klar, aber auf der anderen Seite ist es dann irgendwie, und ich würde auch sagen, also ich beschäftige mich natürlich auch viel mit EU-Politik, aber ich glaube nicht, dass ich genug Infos hätte, um jetzt zu wissen, ist es gut oder schlecht oder was ist die richtige Entscheidung, um gegen oder für Ursula von der Leyen zu stimmen.
Ja, also ich finde, das ist halt irgendwie vielleicht auch nochmal, um was Positives rauszuarbeiten. Also es ist einfach sehr bürgernah, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Ja, das wäre
also
es ist so wie so ein Pro-Argument,
fast, genau. Es ist wie so ein fast basisdemokratisches Mittel, was er da anwendet. Die Art und Weise, wie es ausgeführt ist, ja, hat seine Lücken, jetzt das über Social Media zu machen. Und es ist nicht repräsentativ, kann es auch nicht sein. Aber vielleicht regt das eben auch mal Debatten an, zu sagen, hey, wie kann man dieses System vielleicht auch mal ein bisschen ändern, um die Leute vielleicht auch mehr in ihrem Leben abzuholen. Und ich finde, dahingehend tritt er da schon eine Tür auf, vor allem eben für junge Leute und für neue Diskurse, die vielleicht auch in der EU jetzt ein bisschen mehr dadurch entflammt werden. Und ich finde, das ist so der positive Part, den man trotz aller Kritik da auch durchaus mit rausnehmen darf und auch erwähnenswert ist. Aber ich weiß nicht, hast du noch was zu ergänzen?
Ich glaube, da kann man noch viel drüber diskutieren, aber ich würde sagen, wir belassen es jetzt erstmal dabei. Wenn ihr selber da auch eine Meinung zu habt, könnt ihr uns ja gerne schreiben oder kommentieren, wie auch immer.
Genau, oder schaut selbst mal auf dem Social-Media-Kanal von Phidias vorbei. Das ist eigentlich ganz witzig, die Videos auch so anzugucken. Auch so ein bisschen zum Zeitvertreib, bin ich ehrlich, fand das eigentlich ganz amüsant so.
Ja, wer sich dafür interessiert, können wir nur empfehlen, da einmal reinzuschauen. Hatte auch viele spannende Sachen, nicht nur alles politisch. Er war ja vorher, bevor er ins EU-Parlament gewählt wurde, auch als Influencer sozusagen, dann hat er eher so spaßige Videos gemacht. Mich hat das an Mr. Beast, wenn den jemand kennt, ein bisschen erinnert. Aber das soll es auch schon soweit gewesen sein. Wir sind mit der Folge durch. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen und ihr habt einen groben Überblick bekommen. Wer ist jetzt da dieser Influencer im EU-Parlament? Eigentlich auch ja schon eine kleine Kuriosität, würde ich mal sagen. Aber ja.
Dann bleibt uns eigentlich nichts anderes noch zu sagen, als vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns beim nächsten Mal und ja, an der Stelle vielleicht nochmal kurz, wie üblich, der Verweis auf die Shownotes, wo natürlich nochmal alles drinsteht, wo wir auch auf Social Media zu finden sind. Wir versuchen ja jetzt auch unsere Social Media Karriere mit kleinen Reels und allem ein bisschen mehr Schwung zu verleihen. Wahrscheinlich nicht, bei weitem nicht auf dem Level wie Phidias, aber wir geben unser Bestes und informieren euch da auch immer wieder über neue Sachen, die in Europa passieren, aber die eben auch bei uns hier im Europäischen Integrationszentrum passieren. Deshalb abonniert uns da gerne, ja, schickt den Podcast auch gerne an andere Menschen weiter, abonniert ihn und dann eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.